Business Angel Talk mit David Rothart.
Mein Name ist David Rothart. Ich bin Gründer von Companisto. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Menschen darüber, warum und wie sie in Startups investiert haben. Ich selbst habe Companisto gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups beteiligen zu können und viel mehr Menschen den Zugang zu dem Thema zu geben. Jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Heute habe ich die Freude, mit Julius Bachmann zu sprechen. Julius, schön, dass du da bist. Du bist Coach und Startup-Investor. Eine spannende Kombination, wie ich finde. Magst du dich mal selber kurz vorstellen?
Hallo David, grüß dich. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Julius Bachmann. Ich bin, wie gesagt, als Coach tätig und schon länger als meine Coaching-Tätigkeit auch als Investor in Startups. Witzigerweise hat das Investieren zum Coaching geführt, denn als ich, Sie überlegen, 2015, glaube ich, nach Berlin gekommen bin und angefangen habe, Vollzeit als Venture-Investor zu arbeiten, und dann so über die folgenden Jahre, habe ich mich immer so ein bisschen gefragt, sind alle Fonds irgendwie Founder First? Aber wer arbeitet wirklich mit den Gründern als Menschen? Nicht in ihrer Funktion, wer hat ein besserer Salesman, wer hat ein besserer CFO, macht mehr Marketing, bessere Produkte, sondern wirklich auch mit dem Menschen dahinter, der alle diese Rollen irgendwie navigieren muss. Und auf diese Reise habe ich mich dann begeben und mich nach einigen Jahren als Coach selbstständig gemacht und bin dafür auch aus dem Venture Investment Vollzeit rausgegangen und bin heute Angel Investor und mache das sozusagen privat.
Sehr spannend. Danke, dass du uns so eingeführt hast in deine Vita. Habe ich dich richtig verstanden, dass du vom Investor eigentlich zum Coaching kamst, und zwar ganz gezielt für Gründer? Und da hast du ja auch bewusst, denke ich mal, formuliert, den Menschen dahinter begleitest. Was bedeutet das für dich und warum hast du den Schritt gemacht?
Naja, ich habe mich immer wieder in diesen Board-Meetings, wo ich dann halt irgendwie drin saß als Investor früher, so gefragt, so okay, was machen die eigentlich, wenn jetzt dann die Tür zugeht und die Investoren raus sind und sie halt irgendwie bei 5 Board-Membern irgendwie 7 Meinungen zusätzlich gekriegt haben? Wie verarbeiten sie das Ganze? Und vor allem aber auch, wie navigieren sie diese Frage, wer bin ich denn als Unternehmer? Und was sind so meine persönlichen Vorstellungen und meine persönliche Haltung zum Unternehmer sein, ne, und auch das persönliche Wachstum als Unternehmer? Denn mir wurde schon zunehmend klar, dass es einfach Themen gibt, die mit den Investoren, die Unternehmer mit Investoren nicht notwendigerweise besprechen. Und genauso sehr gibt es Themen, die die Unternehmer mit ihren Mitgründern vielleicht auch nicht besprechen oder mit ihren Mitarbeiter nicht besprechen. Und ganz oft, weil ja viele unserer Gründer und Gründerinnen hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum einfach auch super neue, innovative Sachen machen, auch nicht irgendwie mit ihren Familien zu Hause besprechen können, weil die im Zweifelsfall so die Eltern oder das klassische familiäre Umfeld einfach gar nicht mehr versteht, was das eigentlich bedeutet, unternehmerisch in so einem Technologieumfeld tätig zu sein.
Jetzt kann ich da direkt relaten. Also ich bin ja selber Gründer und habe auch manchmal gemerkt, dass wenn ich mit anderen Menschen darüber spreche, dass es schwierig für mich war, aber auch deswegen oft, weil dann Fragen kamen, die, obwohl jemand vielleicht gar nicht so richtig in dem Thema drin ist, direkt auf die 12 geführt haben. Und oftmals war das so, dass ich dann Entscheidungen schon getroffen hatte und eigentlich gemerkt habe, tue ich mich eigentlich schwer damit, den Punkt aufzugreifen. Würdest du denn sagen, dass es bestimmte Themen gibt, die Gründer immer wieder begleiten, die du in deinen Coachings erlebst?
Ein großes Thema ist die Frage, das klingt schon fast philosophisch, ne? Wer bin ich als Unternehmer? Was ist meine Entrepreneurial Legacy? Und zwar unabhängig von der Firma, die ich gründe. Viele der Gründerinnen und Gründer sind heute irgendwie in ihren 20ern, 30ern, 40ern, sind junge Menschen, deren Identität total an dieser Firma hängt. Der Track, den wir in diesem Venture-Modus irgendwie aber vorsehen, bedeutet, dass die Firmen eigentlich irgendwie gegründet werden, mit Geld finanziert werden, verkauft werden und es in einem ganz großen Teil dieser Firmen auch dazu führt, dass irgendwann die Gründer auch das Unternehmen verlassen. Und da eine gesunde Distanz zu entwickeln und sich selbst zu definieren und zu fragen, so, was sind denn meine Werte, was sind meine Ansichten dazu, auch in Abgrenzung zur Firma, um da solide dazustehen. Das ist zum Beispiel ein Riesenthema. Und so übergreifend habe ich aus der Arbeit mit meinen Kunden ein Modell entwickelt, das besteht aus drei Säulen. Es entwickelt sich auch immer weiter, aber diese drei Säulen sind Resilience, Openness, Intention, also sprich Resilienz. Wie schaffe ich es, meine Energie so zu managen, mit meiner Energie so umzugehen, dass ich auch, wenn es mal wild und intensiv wird, noch für alle meine Mitarbeiter, alle meine Kollegen und für das Unternehmen, aber auch für mich selbst da sein kann und da auch wieder zurückkommen kann, wenn es mal irgendwie einen Rückschlag gibt. Offenheit. Wie gehe ich mit meinen Beziehungen um? Bin ich offen zu mir selbst, die Beziehung zu mir selbst, und bin ich offen zu anderen? Und letztlich Intention ist die Frage, habe ich einen Traum oder eine Vision, wo ich ganz klar sagen kann, das ist die Richtung, in die ich laufe. Ja, wo ich auch mich jedes Mal wieder fragen kann, wenn ich vor einer größeren Entscheidung stehe, ich habe eigentlich schon eine ganz gute Vorstellung, wo ich hin will. Und wenn ich mir das angucke, dann sollte ich wahrscheinlich in diese Richtung gehen. Also Resilienz, Offenheit, Intention klingt irgendwie auf Englisch ein bisschen schmissiger, aber funktioniert auf Deutsch genauso. Ist gerade so die V1 dieses Modells, mit dem ich arbeite.
Die Themen, die du ansprichst, die sind ja extrem aktuell und ich glaube, sind immer mehr in den Fokus auch gerückt, gerade jetzt für Unternehmer. Ja, also ich kenne das auch selber, dass man ja aus dem Umfeld dann auch gespiegelt bekommt, naja, klar, arbeitest du viel, du bist ja auch Unternehmer, ist ja auch dein Baby. Man selber aber ja schon auch struggelt, also das Thema Selbstfürsorge. Wie kann ich eigentlich darauf achten, dass ich energetisch eigentlich auf dem Level bin? Wie erhole ich mich? Ich glaube, das ist eine riesen Challenge. Also nicht nur für Unternehmer und Unternehmerinnen, sondern tatsächlich auch zur Ruhe zu kommen. Jetzt stelle ich mir das aber gar nicht so einfach vor, wenn du sozusagen mit so Energiebündeln triffst, die ja vielleicht sich selber manchmal auch oft treiben, solche Themen zu diskutieren. Also da gibt es ja wahrscheinlich auch öfter mal den Aussage, da habe ich jetzt keine Zeit für. Das kann ich dann machen, wenn der Exit da ist.
Super, super Thema. Also ich glaube, da ist einfach auch meine Rolle, zu sagen, hey, ich verstehe den Druck und ich verstehe auch die Rolle, weil ich mache eigentlich nichts anderes, als mit Unternehmern zu arbeiten. Das habe ich früher gemacht in meiner Rolle als Investor. Das mache ich heute in meiner Rolle als entweder Coach oder Investor. Über das Thema Angel Investing können wir später noch sprechen. Und meine Rolle ist da auf Augenhöhe zu sagen, es ist jetzt okay, wir nehmen uns jetzt mal 2 Stunden Zeit und diese 2 Stunden halte ich den Raum dafür, dass du dich mal besinnen kannst zu den Themen, die dir wichtig sind. Ich gebe da auch nicht die Agenda vor. Ne? Also klassischerweise ist die Arbeit mit einem Coach jetzt nicht so, dass ich so sage, so, hey, hier sind irgendwie so die 3 Säulen und du stehst auf einer 2 von 5 bei Resilience und jetzt musst du irgendwie hier diese Übung machen, um auf eine 5 zu kommen, sondern ich stelle eigentlich ganz offen die Frage, woran willst du arbeiten und wo hast du das Gefühl, hast du gerade die größten Potenziale? Und sag dann auch, wir nehmen uns die Zeit und es ist völlig okay, dass wir uns da jetzt auch mal so ein bisschen drin verlieren, denn das ist deine Zeit.
Ja, ich kann da, mich spricht das sehr an. Tatsächlich auch das Thema Purpose, das ist ja aus meiner Betrachtung oftmals auch so ein bisschen, wird in so eine Ecke gerückt, dass man sagt, Manche haben einen echten Purpose, manche setzen den auf und man macht dann als Unternehmer irgendwann mal eine Vision, damit alle zufrieden sind und auch die Mitarbeiter eine Orientierung haben.
Ja.
Aber tatsächlich erlebe ich das selber so, dass ja Privates und Unternehmertum auch extrem verschwimmen. Ja, gerade wenn man etwas tut, wofür man brennt. Und kürzlich habe ich gerade mich damit beschäftigt, dass eigentlich auf die Idee zu kommen, dass man ja auch ein persönliches Why haben kann. Also eine persönliche Motivation, die quasi über alle Tätigkeiten, beruflich, privat, was auch immer eigentlich ausstrahlt. Und habe da auch tatsächlich dran gearbeitet und muss sagen, dass mir das extrem hilft, auch in meiner Rolle als Companisto-Gründer, weil ich, um es konkret zu machen, für mich erkannt habe, dass ich eigentlich davon träume, dass es eine Gesellschaft gibt, in der sich extrem viele Menschen an Innovationen beteiligen. Das ist das, wo ich sage, das ist eine spannende Gesellschaft. Da sind wir nach vorne gerichtet, wir lösen Probleme und wir entscheiden eigentlich als Gesellschaft, welche Art von Unternehmertum für uns das Vorbild sein soll. Und meine Rolle sehe ich eigentlich da drin, Menschen zu aktivieren, daran teilzuhaben, also zu Innovatoren zu werden. Und damit meine ich nicht nur Gründer und Gründerinnen, sondern ich meine auch die Investoren und Investorinnen, die Wegbereiter sind an der Stelle. Weil es muss ja auch jemand investieren oder mal helfen an bestimmten Stellen. Und wenn ich das selber sage, dann ist das halt auch was ganz anderes, als wenn ich jetzt darstelle und sage, ja, wir sind Companisto, wir haben digitale Investments entwickelt in Startups.
Ja, ja, total. Und was aber ganz spannend ist, ist, wenn du das als deine persönliche Vision oder deinen persönlichen Purpose irgendwie definierst, dann kannst du damit auch ganz anders private Entscheidungen treffen und zu sagen, ja, ich habe hier noch andere Projekte, die spielen da irgendwie rein. Also für mich ist ein ganz, ganz großes Thema im Sinne von Purpose, making venture more human. Ich habe mir damals so gesagt, irgendwie ist Venture total irgendwie mechanistisch, auch in der Sprache und wie wir irgendwie arbeiten. Das muss das aber gar nicht sein, weil am Ende ist der Erfolg immer getrieben von Menschen. Und Menschen wie du als Gründer und die Gründer, die ihr unterstützt mit Companisto oder die wir als Investoren in der Szene unterstützen, die stehen im Zentrum ihres Unternehmens. Und um sie herum das Team und um das Team herum das Business. Sprich, wenn die Unternehmer für sich ein gutes Verständnis darüber haben, wo sie hinwollen, mit einer starken Vision. Ich nutze das Wort Vision jetzt im Austausch mit Purpose, aber mit einem klaren Zielbild, dann informiert dieses klare Zielbild auch das Team und das Geschäft. Und der größte Hebel, an dem du arbeiten kannst als Gründerin oder Gründer, ist immer du selbst. Und das ist eine riesen Chance.
Ja, absolut. Also ich kann auch für meinen eigenen Purpose sagen, dass beispielsweise habe ich dieses Aktivieren von Menschen tatsächlich auch im Privaten gesehen, wie du es gesagt hast, und habe nämlich dann festgestellt, dass ich habe einfach Freunde, selbst die sich gar nicht kannten, zusammengeführt und eine virtuelle Session gemacht und so ein positives Streitgespräch entwickelt zum Thema künstliche Intelligenz. Ein Impulsvortrag, und haben wir darüber diskutiert. Einfach um dieses Thema näher zu bringen. Auch diese ganze Community-Entwicklung, die ich jetzt bei Companisto so vorantreibe, wo ich Spaß dran habe, Events zu machen und Education, kann ich auf einmal anknüpfen an meinen Purpose und merke einfach, dass diese Arbeit, steckt ja viel Arbeit auch drin, dass ich aber die ganz anders wahrnehme, einfach tagtäglich, weil ich verstehe und sehen kann, dass sie auf das einzahlt, was mir wichtig ist. Erlebst du solche Situationen in deinen Coachings mit Gründern?
Total. Das hat auch damit zu tun, dass viele meiner Kunden mittlerweile in Bereichen gegründet haben, Kunden und Kundinnen in Bereichen gegründet haben, die noch stärker an diesen, ich sag mal, purpose-getriebenen Themen sich orientieren. Beispiel. Die Zukunft, wie wir essen, gerade Fleisch konsumieren. Die Frage, wie wir den wichtigen Themen wie Abfallproduktion, der Abfallzyklus, Plastikmüll und solchen Themen begegnen. Ne? Wo es natürlich nochmal deutlich einfacher ist zu sagen, so, boah, irgendwie, ich verkaufe jetzt, ich habe jetzt nicht irgendwie nur in Anführungszeichen irgendwie einen E-Commerce-Store für Spielzeugautos, ob es den jetzt gibt oder nicht. Und einfach eben die persönliche Passion und den persönlichen Purpose schon von Tag 1 connected zu haben mit dem Zielbild der Firma. Und ich glaube, daraus ziehen auch ganz viele meiner Kunden einfach die Energie, um jeden Morgen, ob es jetzt gerade gut läuft oder nicht so gut läuft, wieder aufzustehen und wieder zu sagen, und ich bin jetzt wieder da für diese Firma, für diese Organisation, aber in der Fortsetzung eben für meinen eigenen Purpose.
Würdest du denn sagen, dass du aus deiner Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast, in der Arbeit und auch in den Gesprächen mit Menschen heutzutage anders investierst, als du es vielleicht früher getan hast in deiner Venture-Phase?
Ja, total. Eine Sache, die sich total verändert hat durch diese Arbeit, ist meine Einstellung zu Wachstum, Lernen und Wachstum als Unternehmerinnen und Unternehmer. Und zwar deswegen, weil wir im institutionellen Investieren einfach auch Druck haben, Kapital unter die Firmen und in den Markt zu bringen, und mit einer irren Vielzahl an Projekten konfrontiert sind, ne? Und die irgendwie bewerten sollen. Was dazu führt, dass wir uns kaum Zeit nehmen können. Ich sage jetzt gerade wir, aber so, dass sich praktisch institutionelle Investoren kaum Zeit nehmen können, dieses Wachstum irgendwie sauber zu begleiten. Und das ist für mich total wichtig. Ne? Also im Bereich Investieren möchte ich eigentlich wieder so auf dem im Sinne von Zielbild the most human-centric Investor sein und sicherstellen, dass die Menschen, mit denen ich dort arbeite, gerade auch in ihrem persönlichen Wachstum all das bekommen, was sie brauchen, um sich selbst weiterzuentwickeln. Wo ich in der Vergangenheit oft auch gesagt habe, so, boah, nee, also der ist jetzt nicht da, wo ich das Gefühl habe, wo er sein soll, oder die ist nicht da, wo sie sein soll, das kann ich jetzt nicht machen, und dann lasse ich irgendwie dieses Investment sein. Oder auch im Sinne von Portfoliofirmen, ich mache jetzt natürlich deutlich weniger Investments, als ich es früher als VC gemacht habe. Und das bringt mich dann auch nicht in die Verlegenheit zu sagen, hey, irgendwie, ich hab 23 Firmen im Portfolio und ich sitze auf 8 oder 9 Boards. Ich kann mich jetzt nicht irgendwie einen halben Tag mit dir hinsetzen und da in der Tiefe irgendwelche Sachen diskutieren. Weil genau das sollten wir eigentlich tun, das sollten wir eigentlich gerade anbieten und ganz klar sein darüber, dass wenn eine Firma von irgendwie 0 Euro Umsatz auf viele Millionen Euro Umsatz wachsen soll, dann müssen auch die Menschen, die daran beteiligt sind, massiv wachsen. Und diese Räume müssen wir irgendwie schaffen.
Ich meine, dieser Austausch zwischen Investor und Gründer, das ist ja, also setzt ja grundsätzlich eine Vertrauensbeziehung voraus. Ja. Ja. Jetzt ist es natürlich üblicherweise so, der Gründer pitcht für den Investor und versucht natürlich, ihn zu überzeugen, ihn für sich zu gewinnen, und kriegt dann ein Investment. Und wie erlebst du das? Oder zahlst du da auch drauf ein, denn, sag ich mal, sich zu öffnen oder auch gerade die problematischen Themen zu adressieren, da wo man als Gründer, Gründerin gerade nicht weiter weiß? Das erfordert ja schon Mut, gerade wenn man jemanden gegenüber sitzt, der eigentlich darauf wartet, das nächste Update zu bekommen mit dem Wachstum.
Ja, also ich glaube, das ist inhärent in der Investoren-Unternehmerinnen-Unternehmer-Beziehung ein ein Machtgefälle gibt. Denn es ist, wenn du einmal pitcht und dann bekommst du vielleicht das Investment, heißt das ja nicht, dass das das Letzte ist, sondern es gibt typischerweise dann gleich wieder die Frage so, okay, wir haben jetzt irgendwie die Seed-Runde gemacht, wie sieht es mit der Series A aus? Die kommt irgendwie in 12, 18 Monaten und die allermeisten Investoren behalten sich zwar das Recht vor zu investieren, verpflichten sich aber nicht zu investieren. Da gibt es Unterschiede, gibt es einige Fonds auch in Berlin, die da andere Regeln für sich selbst aufgestellt haben, aber das heißt, wenn ich als Unternehmer, als Gründer jetzt gerade mit dir irgendwie eine Runde geclosed habe, dann bin ich eigentlich schon nach dem Abschluss der Runde wieder am Pitchen, weil ich möchte ja auch im Anschluss dein Geld haben. A, einfach nur, damit die Firma weiterfinanziert ist. Und B, weil das natürlich auch ein Signal an den Rest des Marktes ist, kann ich mich, bin ich meinen Erwartungen irgendwie gerecht geworden dir gegenüber. Das ist nicht einfach. Denn diese Investorenrolle, die und das mit sich bringende Misalignment von Interessen, da kommst du nicht so richtig raus. Ich mache mir da viel Gedanken drüber. Ich bin noch nicht an einem sinnvollen Punkt angekommen. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass Unternehmen, die ich coache, da kann ich nicht rein investieren. Oder Unternehmer, mit denen ich als Kunden arbeite, da kann ich nicht investieren. Weil wenn ich das tue, dann habe ich auf einmal ein anderes Interesse. Und andersrum, wenn ich in ein Unternehmen investiere, dann fällt es mir sehr schwer, da sozusagen mich so weit zurückzunehmen, um rein nur als Coach zu agieren. Denn als Coach arbeite ich mit dem Menschen und als Investor investiere ich in die Firma. Die Firma ist immer das Vehikel. Auch wenn du sagst, als Investor finanzierst du visionäre Gründer, rechtlich investierst du dein Geld in die Firma, die diese Gründer halt gegründet haben, und am Ende wird dort auch dein Return herkommen. Und das macht es nicht ganz einfach.
Würdest du sagen, dass es typischerweise ja schon so ist, dass der Investor im Vergleich zum Gründer ja meistens etwas seniorer ist, ne? Also menschlich wahrscheinlich schon etwas mehr Erfahrung sammeln konnte und vielleicht auch öfter mal aus der Position des Stärkeren heraus agiert, könnte man da nicht auch die These vertreten, es ist gerade an dem Investor sozusagen dem Gründer zu spiegeln und darauf einzuzahlen, dass dieses Vertrauensverhältnis entstehen kann, wo der Gründer auch mit schwierigen Themen auf ihn zukommen kann, wohingegen vielleicht ein jüngerer Gründer, der noch nicht die Lebenserfahrung hat und aus diesem Machtgefälle kommt, sich damit einfach schwieriger tun kann.
Du meinst sozusagen, weil ein Investor im Schnitt älter ist und mehr Lebenserfahrung hat, dass er dann auch so als Mentor irgendwie, als persönlicher Mentor für die Gründer diese Rolle spielen kann?
Genau, ob er auch die Vertrauensbeziehung aufbauen kann, weil ich bin der Überzeugung, dass immer dann, wenn die Menschen quasi auf Augenhöhe miteinander sprechen und auch die Probleme adressieren können. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was ich zum Beispiel auch als Gründer mit der Zeit immer mehr gemacht habe, aber je älter ich wurde, habe ich mich das auch mehr getraut, weil ich davor immer auch die Annahme hatte, naja, von mir wird ja erwartet, dass ich die Themen löse, nicht, dass ich mit Problemen komme. Ja, und ich glaube, ja, vielleicht wäre das ein Weg für Investoren, da auf die Gründer auch noch mehr zuzugehen.
Du sprichst ja einen ganz wichtigen Unterschied an. In der Rolle von jemandem, der sozusagen nur für das Wachstum verantwortlich ist, ein Coach, und die Rolle eines Mentors. Der Mentor, der gibt dir Antworten auf Fragen, die du hast. Und ist sozusagen auch mal für eine Lösung irgendwie zuständig. Der Coach im Gegensatz gar nicht so sehr. Der Coach ist eigentlich eher dafür zuständig, die richtigen Fragen zu stellen und den Raum zu halten, damit du dir deine eigenen Antworten erarbeiten kannst. Aber jetzt nochmal, um auf deine Frage und dein Beispiel zurückzukommen. Natürlich ist das so, dass viele Investoren nicht nur erfahrene Investoren, sondern oft auch erfahrene Unternehmer sind und dann oft auch einfach schon ein ganzes Eckchen mehr Lebenserfahrung haben. Und dass ganz viele Investoren sich dieser Rolle auch bewusst sind und die auch toll ausfüllen. Jetzt gibt es im Design vom Venture Capital Modell eine Bedingung, die da heißt Diversifizierung deines Portfolios, die einfach auch bedeutet, dass der Partner oder die Partnerin in dem Fonds oder die Angel Investorin, ne, also die entsprechend mit der Lebenserfahrung unterwegs ist, wenn sie wirklich professionell investieren, im Zweifelsfall einfach ein diversifiziertes Portfolio von mehreren Beteiligungen aufbauen müssen. Und wenn diese Investoren, sagen wir mal in einem Seed-Fonds, der 20, 25 Investments macht, auf Partner-Level mit jedem einzelnen der Gründer aus diesen 25 Firmen, sagen wir mal im Schnitt 2-3 Gründer, also über 50 Gründer in dem Fonds, diese intensive Beziehung eingehen würden, dann würden alle Investoren sofort im Burnout sein. Gerade die Senior sind. Ne? Was dazu führt, dass auch die Fonds, also die institutionellen Fonds, eben ganz viel der Portfolioarbeit dann auch eher Richtung doch wieder juniorere Principals, Associates und Analysts übertragen müssen. Das ist nicht, weil sie das nicht wollen oder weil sie sich ihrer Rolle nicht bewusst sind, sondern einfach, weil des Arbeitsaufwandes gar nicht anders gerecht werden könnten. Und das führt dann dazu, dass eben nicht die nötige Zeit dafür da ist. Aber im Grunde ist das richtig, was du sagst. Ne? Viele Partner und Partnerinnen werden diese Rolle auch gerecht und tun ihr Bestes. Aber es ist halt eine Frage, wie unser System designt ist, ne? Und ob das System dem im Großen gerecht werden kann.
Ja, letztendlich verstehe ich dich so, dass du auch sagst, es ist eine Frage von Ressourcen. Ja? In einer Struktur eines typischen Venture Capital Fonds, der in viele Companies investiert, der ja auch am Ende seinen Investoren, seinen LPs eine gewisse Rendite verspricht oder die Hoffnung. Das führt ja zu bestimmten Dingen, einfach rein strukturell. Das führt ja, glaube ich, doch schon auch oft dazu, dass man sagt, man investiert in ein Batch, also viele Unternehmen, und schaut dann, wer davon ist performant. Und das Geld, was man eben zur Verfügung hat, muss man dann rein logisch eigentlich vor allem in die Companies stecken, die sehr schnell sehr erfolgreich sind, um dieses Wachstum zu generieren und dann auf den Exit einzuzahlen. Die vielleicht jetzt nicht so schnell sich entwickeln, die können nicht gleichermaßen, sage ich mal, gepusht werden, weil man muss ja am Ende die Ressourcen verteilen. Wie siehst du diese Entwicklung? Also glaubst du, gibt das auch strukturelle Probleme im Bereich Venture Capital oder ist das alles gut, wie es ist?
Ich glaube, da gibt es totale strukturelle Probleme. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass es jetzt mittlerweile viele neue Fondsmanager gibt und auch erfahrene Fondsmanager gibt, die sich dem Ganzen annehmen und auf dem Markt für Finanzierungen mit innovativen Konstrukten daherkommen, um diesem Strukturproblem zu begegnen. Ne? Also wenn wir sozusagen die absolute Perversion dieses Funding-Ökosystems irgendwie angucken, dann sehen wir in Wellen jetzt immer wieder Modelle irgendwie auf den Markt kommen. Vor einigen Jahren oder in den letzten Jahren waren das ja gerade so die Scooter, ne? Also die Tretroller, die dann von großen Fonds in aller Herren Länder irgendwie finanziert wurden und zwar auch mit massiven Summen. Aber weil sie gesagt haben, wir haben so viel Geld im Topf, wir müssen das irgendwie deployen. Und optimalerweise tun wir das in einer Art und Weise, dass wir da auch möglichst schnell einen Return rauskriegen. Und jetzt gibt es immer mehr neue Fonds, die sagen, hey, wir müssen eigentlich uns auch mal um das Thema Nachhaltigkeit kümmern. Und Nachhaltigkeit hat ja viele Dimensionen. Ne? Also Nachhaltigkeit hat natürlich irgendwie die ökologische Dimension, hat aber auch die Dimension, irgendwie baue ich eigentlich finanziell nachhaltige Firmen, die lange Zeit überdauern können und irgendwann auch irgendwie profitabel und selbstständig sind. Und Nachhaltigkeit hat auch im Sinne der Energie von allen Beteiligten, der Kapazität von allen Beteiligten, auch nochmal eine ganz andere Dimension, nämlich brenne ich eigentlich da total durch alle Menschen durch, die sich an dieser Firma irgendwie beteiligen, im Sinne von dort arbeiten, da wirklich vielleicht auch Gründer sind. Und da habe ich große Hoffnungen, dass gerade auch die neueren Fonds, die jetzt auf den Markt kommen, sich dort differenzieren können. Und jeden Monat im Moment sehen wir neue Fonds, die mit smarten Strukturen und auch, ich sag mal, geduldigeren Fondsmodellen hier Innovationen auf den Fundingmarkt bekommen, um so mehr, also auf andere Weise mehr Firmen zu finanzieren. Und da bin ich schon hoffnungsvoll. Das klassische Venture-Modell wird so nicht weggehen, weil es einfach auch, das ist der freie Kapitalismus, ne? Und da drängt sich halt gerade das Kapital seinen Weg zum schnellsten Return.
Jetzt gibt es ja neben dem klassischen Venture-Capital-Fonds, gibt es ja auch, sage ich mal, die Gruppe der Privatinvestoren. Ja. Hier haben wir einen gewissen Unterschied. Erstmal investieren die nur das Geld, was sie selber zur Verfügung haben. Ja, ob sie es jetzt verdient, geerbt, wie auch immer erlangt haben, aber es ist ihr eigenes Geld. Und sie investieren es ja dann direkt in Companies, die sie sich auswählen, und übertragen das jetzt nicht einem Manager, der das für sie auswählt. Könntest du dir vorstellen, dass auch im Hinblick auf die Art und Weise, in welche Unternehmen investiert wird, dass eine Chance ist, ein wachsender Markt von Privatinvestoren aus der Gesellschaft?
Ja und nein. Ich glaube, das hat ganz viel mit der Erziehung, sage ich mal, und der Bildung von diesen Investoren auch zu tun. Denn Venture als Asset Class ist einfach riskant. Und ich glaube, was schwierig wäre, ist, wenn der Wachstum von kleineren Privatinvestoren dazu führt, dass Menschen Geld in die Hand nehmen und in Firmen investieren, die dieses Geld eigentlich irgendwie für andere Zwecke brauchen, und dann auch sehr schnell sehr nervös werden, weil dann nimmt das diese Dynamik also seinen Lauf, und dann hast du auf einmal jetzt mal aus Sicht eines Unternehmers auf deiner Gesellschafterliste Privatinvestoren, die haben vielleicht 5, 10, 15, 25.000 Euro investiert, machen einen riesen Bohai und verursachen damit eine Turbulenz, mit der keiner irgendwie so richtig umgehen kann, ne? Weil natürlich 5, 10, 15 oder 25.000 Euro ein Haufen Geld sind für diese Privatinvestoren. Deswegen ist für mich immer ganz wichtig, wenn irgendwie Bekannte von mir auf mich zukommen und sagen so, hey, ich überlege irgendwie da so ein Angel Investment zu machen, dass diese Menschen verstehen, das Geld, was ihr da reingebt, das müsst ihr abschreiben können. Und wenn ihr das professionell machen möchtet und damit Geld verdienen möchtet, dann müsst ihr euch jetzt überlegen, der Check, also diese 10, 5 oder 15.000 Euro, die ihr jetzt gerade in die Hand nehmt, könnt ihr die in den nächsten 12 bis 18 Monaten noch 10, 15 Mal schreiben und damit ein Portfolio aufbauen. A, habt ihr überhaupt den nötigen Zugang zu guten Deals, die Passion, das auch zu machen und sich auch damit auseinanderzusetzen, und eben auch, ist es in Ordnung, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, das ist einfach eine Gefahr. Und soweit wir sicherstellen können, da gibt es natürlich auch viel gesetzliche Regularien, dass sich da die Investoren nicht übernehmen, dann sind wir auf einem guten Weg und dann ist es auch ein gutes Vehikel, um da in die richtige Richtung zu kommen.
Ich glaube, du sprichst da einen extrem wichtigen Punkt an. Das ist ja, das Thema Education oder auch bei dem Einzelnen das Bewusstsein dafür, dass ein Startup-Investment einfach extrem riskant ist. Ich würde das auch unterstützen, wie du das sagst, dass man eigentlich sagt, das ist ein Betrag, den man gedanklich erstmal direkt abschreiben muss, weil das ist ja nicht liquide und ich kann das einfach direkt wieder rausziehen und das ist ja auch nicht die Idee, sondern man legt eine Saat und hofft, dass die wächst, aber das wird ein bisschen dauern und kann eben auch scheitern.
Absolut. Das gilt auch für meine eigene Investmentpraxis. Also wenn ich privat investiere, dann investiere ich einen kleinen Geldbetrag, weil ich sage, lieber mache ich 3-4 Investments statt einem großen. Und das Problem dabei ist ja das. Jedes Mal, wenn ich ein Investment mache, dann sage ich, wow, die Firma ist so geil. Das Team ist so geil. Ich möchte natürlich unbedingt investieren. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, möchte ich ja eigentlich auch mehr investieren. Und ich muss mich da selbst disziplinieren, weil ich halt sage, okay, wenn ich jetzt irgendwie für mich sehr großes Ticket irgendwie in die Hand nehme, dann hat das statistisch immer noch die genau gleiche Wahrscheinlichkeit abzurauchen wie das Investment, das ich davor gemacht habe oder das Investment, das ich danach machen werde. Und da muss ich echt, also ich hab mir halt eine Investmentstrategie geschrieben, die heißt kleine Tickets, thematisch, ich mache Fintech, ich mache alles, was so rund um Produktivität, Netzwerken und alles, was Consumer-Apps für Verhaltensänderungen sind. Das ist sehr, sehr spezifisch und habe mich so limitiert. Und das hilft mir einfach auch immer nur ganz bewusst Ja zu sagen, wenn das in diese Kategorien reinfällt.
Du sprichst ja einen ganz wichtigen Punkt an, eigentlich die Diversifizierung, also sich ein Portfolio aufzubauen, sich zu überlegen, wie viel Geld will ich in welchem Zeitraum eigentlich investieren und nicht alles auf ein oder zwei Startups zu stecken, sondern sich ein Portfolio eben von 10 aufzubauen, weil man einfach weiß, ja, einige davon werden pleite gehen, andere werden erfolgreicher sein, manche vielleicht sehr erfolgreich und manche dümpeln, ja, sowas dazwischen. Jetzt würde ich gerne mal wissen, du machst das ja jetzt schon eine Weile. Was hat eigentlich dazu geführt, dass du nach deinem ersten Investment weitergemacht hast und in weitere Companies investiert hast? War das nur die Portfolio-Idee, zu sagen, ich habe einen Plan und setze den jetzt fort, oder hast du auch Erlebnisse gehabt? Hast du was mit Gründern erlebt?
Ja, also ich meine, mein erstes Angel-Investment war ja nicht mein erstes Investment. Ich habe praktisch als VC-Investor davor schon viele Deals gemacht, zuerst bei Redstone und dann bei Joyens. Sprich, ich hatte schon ganz viele tolle Momente, ne, mit Gründern. Ich kann mich noch erinnern, mein erstes Investment, das ich gemacht habe, da saß ich dann irgendwie mit dem Team von dieser Firma auf dem Dach von deren Büro und habe irgendwie mit ihnen angestoßen. Das war einfach, es war super, ne? Ich meine, was ich nicht wusste, ist natürlich, dass dann irgendwie 6 Jahre Wahnsinn folgte und irgendwie die Firma, und das sind ja die Geschichten, die dann oft nicht erzählt werden, ne? Aber die Firma ist irgendwie 4-5 Mal fast pleite gegangen. Und die haben das aber immer irgendwie hingekriegt und sind heute, gerade auch durch Corona, extrem stark und soweit ich weiß, mittlerweile auch profitabel. Aber gerade so dieses Begleiten über den Zeitraum hinweg und zu sehen, wow, irgendwie aus den wird so ein unglaublich resilientes Gebilde, das ist toll zu sehen, auch zu sehen, das Wachstum der Menschen, die dahinter stehen, ne? Was mich ja dann auch dazu gebracht hat zu sagen, ich möchte noch näher an den Menschen sein und eigentlich auch mit den Firmen arbeiten, aber noch mehr mit den Menschen arbeiten. Und insofern haben mich diese Erfahrungen dann irgendwie auch total bestärkt darin zu sagen, ich möchte weiter investieren. Auch nach dem ersten Investment, ich habe gerade witzigerweise, bevor wir angefangen haben, hier zu sprechen, habe ich gerade noch ein Fintech-Investment committed. Und ja, für mich ist das eine Praxis, ne? Also weil ich ein Portfolio aufbaue.
Gibt es denn aus deiner Erfahrung bestimmte Faktoren, die du so identifiziert hast über die Zeit, woran vielleicht viele Startups auch scheitern?
Also habe ich mich jetzt gerade in den letzten Wochen sehr intensiv damit beschäftigt. So gerade statistisch auch belegt irgendwie das größte Problem, warum Startups scheitern. Sprich, von den Startups, die scheitern, scheitern über die Hälfte am Konflikt zwischen den beteiligten Personen, sprich zwischen den Gründern. Und insofern ist eine der größten Skills erstmal, wir müssen uns in unserer Beziehung als Mitgründer auf unsere Beziehung irgendwie committen können. Und wir müssen es schaffen, auch durch solche Konflikte durchzukommen, Meinungsverschiedenheiten zu sehen, zu benennen und in einer Art und Weise, die wertschätzend ist uns persönlich gegenüber, die dann irgendwie ausverhandeln. Und das ist unglaublich viel Arbeit, weil die Geschwindigkeit, die in so einem Startup vorgelegt wird, gerade wenn es im starken Wachstum ist oder das starke Wachstum durch eine Finanzierung irgendwie auch noch angeschoben wird, die ist ja der absolute Wahnsinn. Da kommen so viele Meinungsverschiedenheiten auf, da weißt du gar nicht, was du zuerst besprechen sollst. Und ich glaube, das ist ein Skill, der total wichtig ist. Ich glaube, ich belasse es einfach mal auf dem. Es gibt da natürlich noch ganz viele andere Themen, aber ich glaube, das ist so ein Thema, das auch ganz wenige Leute irgendwie öffentlich ansprechen. Es will ja keiner sagen, boah, ja, wir haben uns irgendwie verkracht und deswegen haben wir dann ist die Firma irgendwie gegen die Wand gefahren.
Ich finde das einen bemerkenswerten Punkt, den du da an der Stelle machst. Einfach deswegen, weil ich da auch aus eigener Erfahrung sprechen kann, wie wichtig Kommunikation ist. Das ist ja so in meiner Betrachtung eigentlich eher so ein Thema, was so in dem Bereich Soft Skill lange gepackt wird. Es ist schön, wenn jemand das Team mitnehmen kann, gut kommunizieren kann. Aber ich merke sozusagen über die Zeit, wie wichtig das ist. Du hast ja auch eingangs mal darüber gesprochen, es fängt ja nicht nur damit an, wie man spricht und wie man Konflikte löst, sondern auch, wie man sich selber sieht. Also ich habe lange Zeit, wenn ich das Companisto-Office betreten habe, war ich halt der CEO von Companisto und nicht mehr David. Und das war mir gar nicht bewusst, dass ich da eigentlich auch eine gewisse Rolle auch eingenommen habe. Natürlich habe ich diese auch, aber in dem Moment, wo der Companisto-Gründer sehr stark abweicht, vielleicht von David, wird es ja auch schwieriger, authentisch zu sein, auch in seiner Kommunikation. Und ich glaube, was natürlich auch eine große Herausforderung ist für so energiegeladene Macher und Macherinnen, ist auch Verletzlichkeit zu zeigen oder die Fehler einzugestehen. Da gehört, glaube ich, eine Menge Mut dazu. Wie ist deine Erfahrung damit, Gründer und Gründerinnen?
Total. Also gerade das Letzte, was du gesagt hast, so diesen Mut zu haben, sich selbst gegenüber und anderen gegenüber verletzlich zu sein und zuzulassen, dass es auch Sachen gibt, die ich nicht weiß, die du nicht weißt, über dich, über mich. Ne? Und zu sagen, okay, wir befinden uns hier irgendwie auf einer Rakete, wir wissen A, nicht so genau, wie die Rakete funktioniert und wir bauen sie gerade noch und B, wir wissen auch noch nicht so recht irgendwie, wo sie so genau hinfliegt. Das bringt so viel Unsicherheit mit sich und auch mal damit okay zu sein, nicht den starken Führer die ganze Zeit zu spielen, der sagt so, ja, okay, und ich weiß jetzt genau, wo das irgendwie, was das Ziel ist und ich weiß auch genau, wie das funktioniert, sondern auch mal zu sagen, hey, wir werden das rausfinden, aber ich habe die Antwort jetzt auch nicht irgendwie auf die Serviette geschrieben. Das ist essentiell. Und was du gerade am Anfang gesagt hast, dass über sozusagen deine Rolle als CEO versus ich als David laufe ins Büro rein. Ich glaube, das ist auch immer eine Reise. Ne? Also in diesem Entrepreneurial Journey, ne, also auf der unternehmerischen Reise, lernen wir als Unternehmer uns ja auch selbst kennen. Und ich glaube, das ist auch ein total wertvolles Element dieser Reise, dass wir auch zu uns selber finden und auch möglicherweise erst 3, 4, 5, 6, 7 Jahre in dieser oder auf dem Weg in dieser Reise dann so merken, so, boah, hey, eigentlich will ich das gar nicht so, wie das irgendwie jetzt rausgekommen ist bei meiner Firma. Ne? Oder, ich bin jetzt 5 Jahre älter und diese Hustle-Kultur, so, es ist total geil, irgendwie morgens als Erste im Büro zu sein und dann bis um 11 da zu sitzen, ist auch voll cool, irgendwie dann noch die Pizza reinzuhauen, dazwischen irgendwie so, während man noch so E-Mails beantwortet. Das entspricht mir heute gar nicht mehr. Ja, heute in 2021 entspricht mir das nicht mehr. Und auch das zu sehen und zu sagen, das ist okay, das ist jetzt was ich über mich rausgefunden habe. Und jetzt kann ich mit dieser Offenheit zu mir selber dann auch zu anderen Leuten hingehen in der Firma und sagen, hey, wollen wir das ändern? Ich habe da einen anderen Standpunkt entwickelt. Und gerade dieses Entwickeln der Standpunkte, das dauert halt oft, braucht Mut und Verletzlichkeit. Das ist ein ganz wichtiger Prozess.
Du hast ja auch schon eingangs gesagt, dass dieses Thema Menschlichkeit in der Venture Capital-Szene ein wichtiges Thema für dich ist. Ich bin ja vor geraumer Zeit mal auf dieses These oder vielleicht auch diese Haltung gestoßen, zu sagen, jeder muss die Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen. Und das ist ja jetzt ein ganz kurzer Satz. Und entweder stimmt man da schnell zu oder tut das auch vielleicht nicht. Aber ich habe festgestellt, dass überhaupt mal zu erkennen als Mann, was ich denn eigentlich gerade in dem Moment fühle, und ich fühle ja immer was, das ist ja auch sehr ein körperliches Gefühl, auch gerade vielleicht in einer Diskussion, wo mir jemand gegenüber sitzt, der einen ganz anderen Standpunkt hat, das war erstaunlich schwierig. Also ich gebe offen zu, dass ich dann auch mir mal eine Liste von Gefühlen ausgedruckt habe, was gibt's überhaupt alles für Gefühle, um mal anzufangen zu verstehen, wo bin ich eigentlich in dem Moment, weil es ja schon so ist, dass man sehr stark auch von seinen Gefühlen geleitet ist, wenn man dann in der Situation argumentiert. Ja, wie offen ist man eigentlich, oder ist man überhaupt fähig, die Position des anderen anzunehmen? Ja, ist das auch ein Thema in deinen Coachings oder auch in der Rolle als Angel-Investor mit Gründern und Gründerinnen?
Total. Also so im Coaching gibt's, glaube ich, 3 Ebenen, auf denen wir als Coaches arbeiten können. Das eine ist erstmal so das Kognitive, ne? Also ich denke mir irgendwelche Sachen aus oder mit meiner Vernunft löse ich Fragestellungen. Darunter liegt das Emotionale. Ich habe irgendwie Gefühle, ne? Und versuche diese Gefühle irgendwie erstmal zu verstehen. Und noch darunter liegt, ich spüre in meinem Körper irgendwelche Veränderungen. Also das somatische Level sozusagen. Somatisch, emotional und rational oder kognitiv. Und jetzt ist aber die Kultur unserer Szene, die Tech-Szene, die ist viel zu männlich geprägt und extrem rational geprägt, extrem kognitiv geprägt. Wir versuchen, ganz viele Probleme einfach irgendwie zu Tode zu denken. Das bedeutet natürlich auch, dass die ganze Szene so unterwegs ist, ne? Und dass auch alle, sag mal so, die Schulen, durch die Unternehmer bei uns irgendwie laufen können, große Accelerate, das große Company Builders, Business Schools, Universitäten, die solche Skills irgendwie sozusagen auf dem kognitiven Level hervorheben. Und auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass wir da einfach auch viel mehr Zeit investieren müssen, um auf dieses Emotionale oder auch die Körpergefühle mal zurückzufinden. Das dauert aber eine ganze Weile.
Ja, ich glaube, da ist ja auch eine wichtige Frage, welche Vorbilder gibt es sozusagen? Ja, wie wirken die und wie offen sprechen die eben auch darüber, wie sie sich entwickelt haben, weil es ist ja gerade einfach für junge Menschen, wenn man erfolgreiche Gründer und Gründerinnen erlebt, die das auch teilen, auch ihre emotionale Reise, ist das ja was ganz anderes, als wenn man sich dann eben hinstellt und sagt, das war jetzt der erfolgreiche Riesenexit, war eine harte Reise, aber wir haben es durchgezogen.
Total. Und ich glaube, da müssen wir besonders auch achten auf die weiblichen Vorbilder, die Frauen in unserer Szene, die das viel besser ganzheitlich verkörpern als die allergrößte Mehrheit der Männer in unserer Szene. Ich weiß nicht, weil sie einfach eine ganzheitliche Einstellung darauf haben. Und davon gibt es aber noch einfach viel zu wenig Vorbilder. Ne? Und das ist, glaube ich, ein positiver Trend. Aber da müssen wir echt noch viel tun. Und mein Blick darauf ist immer so, wir haben praktisch so die amerikanischen Küsten, die Ostküste, Westküste. 5 Jahre dahinter ist London. 5 Jahre dahinter ist Berlin. Ne? Und in der Reife unseres Ökosystems ist einfach noch ganz, ganz viel Luft drin. Und das ist auch schön, ne? Aber da gibt's noch viel Potenzial nach oben.
Jetzt hast du eigentlich schon quasi ein gutes Schlusswort gebracht zu den vielen Themen, die wir schönerweise streifen konnten. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal dich fragen, wir haben ja über Gefühle geredet, Emotionen. Wie investierst du denn am Ende? Ja, ist das eine rationale Entscheidung oder dann doch eine emotionale, ob du in ein Startup investierst?
Gute Entscheidung, gute Frage. Ich versuche so ein bisschen auch diese Investmententscheidungen schon vorzufiltern, indem ich mir am Anfang eine Investmentstrategie aufgesetzt habe. Die habe ich gerade sozusagen, meinen Fokus habe ich gerade schon erklärt. Das sind Unternehmen im Pre-Seed und Seed in diesen 3 Bereichen, Fintech, irgendwie so Produktivität und der moderne Arbeitsplatz und Consumer Applications im Bereich Verhaltensänderung. Und damit habe ich schon so viel von sozusagen all dem Rationalen vorgezogen, sodass ich dann am Ende auch sagen kann, so okay, wenn ich innerhalb dieser Parameter bleibe, dann darf ich auch zulassen, mit meinem ganzen Ich und auf allen Leveln irgendwie diese Entscheidungen zu treffen. Wobei ich schon merke, dass ich oft bei Entscheidungen so ein bisschen so hin und her gezogen werde. Ich höre dann schon aber auch an mich rein und denke mir, also wenn ich nicht mit einem ganz klaren Ja, das ist es, das ist genau das, nachdem ich schon ganz lange gesucht habe, beantworten kann, dann ist da wahrscheinlich auch irgendwie Zweifel drin. Und wenn ich schon Zweifel habe, dann sollte ich da wahrscheinlich nicht investieren. Und bisher habe ich immer nur Investments gemacht, wo ich gesagt habe, genau das habe ich jetzt schon monatelang gesucht. Und deswegen mache ich das jetzt. Und es passt natürlich, also gegeben, es passt in dieses Raster rein.
Ja, bleibt mir an der Stelle nur, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, Julius. Fand das extrem inspirierend, auch wie offen du darüber gesprochen hast, auch über deine Erfahrungen. Und wünsche dir natürlich viel Erfolg bei deinen Investments und auch viel Spaß mit den Menschen.
Super, David, ich danke dir für deine Zeit.